Legen wir los. Stunde ist ziemlich knapp. Das Thema heute Enterprise Storage mit Windows Server 2012 R2. Eine ziemlich coole Sache. Ganz kurz zu mir, Walter Bitthoff, technischer Presales bei Microsoft, jetzt ziemlich genau 10 Jahre und macht bei uns das ganze Thema Data Center im Presales-Bereich. Warum macht Microsoft Storage? Idee? Ja, ist ja nicht wirklich was Neues. Ich sage auch nicht, dass wir das Rad neu erfunden haben. Ist auch nicht der Approach. Aber der primäre Approach, was eigentlich Microsoft seit mehr oder weniger immer schon macht, ist IT Commodity. Der Fokus, warum Microsoft jetzt massiv in Storage investiert, heißt Enterprise Storage. Also nicht irgendwo kleine Storage, sondern richtig, wo man wirklich brauchen kann und wo performant ist. Ist vor allem, es kommt aus dem ganzen Azure-Bereich. Das heißt, wir betreiben unser Storage mit unserer Software-Technologie. Und das versuche ich Ihnen heute in der knappen Stunde zu zeigen. So, kriegen wir da? Okay. Was sind so die Diskussionen, wo wir bei Kunden haben? Oder so Feedback, so ein bisschen High-Level-mäßig. Was haben wir so interessante Diskussionspunkte, was das Thema Storage betrifft? Ich denke, das ist so meistens der erste. Lower Cost of Storage. Warum? Das geht eigentlich, das Ding kennt nur eine Richtung. Disk reinstecken und rausnehmen tut man sie nur, wenn sie kaputt sind oder alt sind. Weniger macht man in der Regel gar nicht. Also es wird in der Regel immer teurer. Ich möchte, wenn zur Anforderung, ich möchte die Einfachheit von einem File-Server, möchte aber die Performance von einem Block-Based Storage. Das sind auch so Feedback, wo wir bekommen haben. Natürlich no downtime. Das heißt, logisch, Storage ist essential. Da darf natürlich keinen Unterbruch haben, außer nicht wirklich was Neues. So Datensachen, help me secure my data. Ja, das ist interessant, so wenn man hört, irgendwo Disk gehen raus, werden decrypted und irgendwo landen auf dem Internet, wäre unschön. Das sind so Sachen, wo man adressieren muss. Des Weiteren, im Prinzip das Ganze, die Möglichkeit, vielleicht von einem Investment, wo ich schon gemacht habe oder wo ich tue, das ist auch noch ganz wichtig. Ich möchte im Prinzip Native Access for SAN mit MPIO, also redundant auslegen. Das sind so technische Anforderungen, die man haben muss. Und skalierbare virtuelle Disken, da man heute immer mehr virtualisiert, das sind so Anforderungen und Storage Metering. Was ich mal nicht drin habe, vergessen reinmachen, wäre so Sachen wie IOPS Metering, IOPS Limitierung und solche Sachen. Das sind so Anforderungen, wirklich High Level, das eine oder andere deckt das andere ab. Aber es sind so Diskussionen, die wir haben. Das versuchen wir zu adressieren. Das, was ich da zeige, haben Sie praktisch alles mit Windows Server ab 2012 und 2012 R2. Die meisten Kunden haben das für Ihnen. Die haben Software Assurance, die können die neueste Funktionen von den Server einsetzen. Also ich kann Ihnen da nicht einmal was verkaufen, sondern ich kann Ihnen zeigen, wie Sie, sagen wir mal, Microsoft besser einsetzen. Filesystem, ganz kurz. Sind wir auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn man so das NTFS anguckt, haben wir ein neues Filesystem. Nennt sich Resilient Filesystem. Haben die Jungs in Redmond ein bisschen weitergedacht und haben gesagt, mit dem aktuellen NTFS auf Windows Server 2012 R2 können wir so, schlagen Sie mir dort 254 Terabyte, Single Volume, sollte gehen. Mit Resilient Filesystem geht es Petabyte und höher. Sollte für die nächsten 2-3 Jährchen langer. Das denke ich, das wird so der logische Nachfolger von NTFS. Momentan können Sie beides auswählen, ist drin, damit wir das ganze leidige Thema haben. Weg, wenn ein File-Server crasht. Da auf der rechten Seite, leidiges Thema Checkdisk. Wenn einmal File-Server crasht, mehrere 100.000 Millionen von sage jetzt mal, falls drauf hat, der macht Check, Disk, sagen wir mal, Windows Server 2.8.2, übel. Haben wir adressiert, und zwar haben wir praktisch, das sind die Anzahl, sind in Millionen, glaube ich, da sind die Anzahl der Recovery-Zeiten für Check, Disk. Das heißt, mit einem Online-Scannen, offline reparieren, das heißt, es geht in Sekunden. Unten dran wieder, Sie kriegen das Slide-Deck, schon interessanter Blog, sehr, sehr ausführlich mit Messungen, wie was beschrieben ist, massiv verbessert. Das heißt, Sie können auch wieder einen Microsoft File Server verwenden und nicht Angst haben, NTFS, Crash, Check Disk. Das haben wir schon mit 2012 gemacht. Das sind so ganz wichtige Sachen, sagen wir das Fundament vom File-Server. Was haben wir noch gemacht? Storage Performance. Wenn man natürlich in der großen Liga mitspielen will, darf das natürlich nicht langsam sein. Ganz ein wichtiger Aspekt, Storage Performance. Ich denke, das Slide haben Sie sicher schon gesehen, ist so eins von meinen Lieblingsslides. Das kriegt jetzt jeder Kunde, wenn ich eine Storage-Präsentation mache oder eine Hyper-V-Präsentation. Das heißt, mit der Architekturänderung in 2012 haben wir massiv praktisch die Software-Limitationen, wo man in 2.8.2 gehabt hat, eliminiert. Mit 2008R2 haben wir 250.000 IOPS. Ist auch schon ziemlich viel, ist aber heute locker zum Hacken. Also das kann man massiv überschießen. Mit 2012 und höher kriegen wir 1 Million und mehr. Jetzt frage ich, brauche ich das? Unter Umständen braucht man es. Mit dieser 1 Million IOPS, die Messung ist folgendermaßen, das ist eine virtuelle Maschine, rund auf Storage direkt attached, Backend natürlich, nicht mehr klassische Disk oder SSD. Und SSD geht auch heute im Enterprise, kann man auch bezahlen. Das heißt, heute müssen wir sogar hingehen und sagen, lieber Kunde oder lieber Kollege, du kriegst gar nicht so viel IOPS, ich kann dich jetzt limitieren, haben wir auch daran gedacht, im Hyper-V, haben wir, glaube ich, heute Morgen gesehen. Ganz, ganz wichtig, wenn man mitspielen will im großen Storage-Umfeld, IOPS ist keine Limitation. Raten Sie mal, was war da die Limitation? Wir haben noch mehr im SSD, dann haben wir knapp 2 Millionen hinkriegt. PCI Express Bus 3.0, voll an den Anschlag hingefahren, nicht Software, Physik. Jetzt kriegt man PCI Express Bus 4, doppelte von PCI Express Bus 3, können wir wieder mehr SSD reinstecken. Gut, also VHDX, warum erwähne ich VHDX im Storage-Umfeld? VHDX ist ganz wichtig, wird unter Umständen bei uns im Server im ISCSI verwendet. Das ist das Fundament im Bereich, wie man das Ganze auch verwendet. VHDX ist unser Medium im Hyper-V-Umfeld. Und da möchte ich auch sagen, das haben wir neu gemacht. VHD, VHDX haben wir es ähnlich gemacht wie beim Resilient File-System. Wir sind hergegangen und haben quasi das vor allem, dass es crash-resistent ist und dass es vor allem von der Performance und von der Größe her gerade. Das sind 64 Terabyte, wo man mit einem Single VHDX-File handeln kann. Vor allem Corrupted Power Outages. Wenn wirklich Stromunterbruch ist, sollte das Ganze konsistent sein. Das ist mal eine wichtige Geschichte. Was ich fast noch viel wichtiger finde, da habe ich ja ein Slide, ich hätte mehrere Slides, aber aus Zeitgründen habe ich es nicht, haben wir mal so Messungen gemacht. So die leidigen Thema virtuelle Disk im Vergleich zu Fixed Dynamic and Differencing. Da haben wir einen Test gemacht, VHDX Performance, 32 Kilobyte Random Writes, QDEF 16. Pass-Through ist praktisch, 160.000 IOPS, nehme ich an, ist das SSD gewesen. Da haben wir einmal Fixed und dann haben wir im Vergleich Dynamic. Das war noch VHD und das ist VHDX. Was sehen wir? Null Unterschied. Das bedeutet, Sie können heute VHDX Dynamic in der Produktion einsetzen. Gibt keinen Grund, warum man das nicht mehr macht. Spart sich noch am Platz, Performance sind weg. Das sind so die kleinen Sachen, wo man ändert, wo man dann einfach eine Wertetabelle gibt es, glaube ich, da habe ich keinen Link dazu geschickt, gibt es auch Messungen. Das Einzige, wo wirklich nicht gut performt, ist Differencing, aber das macht man auch wirklich in der Produktion. Wichtig, VHDX ist schnell, ist stabil, ist resistent. Wenn Sie heute Hyper-V einsetzen, auf die neue Version gehen, am besten empfehle ich, die zu konvertieren. Gut, haben wir mal so Basis. Und jetzt geht es eigentlich in das Eingemachte, ins Storage-Thema selber. Das, was ich da zeige, ist der Begriff Storage Spaces. Wer hat das schon mal gehört? Ja. Wer schon vielleicht ein Windows 8 und höher hat, hat vielleicht gesagt, oh, da gibt es Storage Spaces, gibt es auf dem Client in einem bestimmten Bereich. Storage Spaces ist eigentlich nicht wirklich was Neues. Man hat der Microsoft Netzrad neu erfunden. Ich sage, wir haben es einfach adaptiert und günstig gemacht. Die Idee dahinter ist, mit SMB, beziehungsweise mit Storage Spaces, wir wollen eigentlich mit dem Windows Server 2012 R2 sogenannte Software-Defined Storage bauen. Sie verwenden die Komponenten, Standard-Industrie-Komponenten und bauen sich quasi ihr eigenes Storage. Das ist im Prinzip der Approach. Ich komme noch mit dem ganzen Thema SMB. Der Fokus ist vor allem kosteffektives Business-Critical Storage. Das ist das, was Microsoft heute in einem großen Mega-Data-Center einsetzt. So, was ist ein Storage Space und wie funktioniert das? Unten haben wir die Physik. Was ich jetzt nochmal weglassen habe, wir haben da gesagt, Shared, SaaS oder SATA. Im Enterprise-Umfeld machen sie SaaS. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, Fiber Channel Direct, aber jetzt machen wir mal Shared SaaS oder SATA. Das ist die Physik. Dann gehen wir folgendermaßen her und nehmen die Physik und machen sogenannte Storage Pools. Das könnte zum Beispiel sein, klassisch HD-Disk, 10K, 15K-Disk. Das könnte zum Beispiel ein SSD-Pool sein. Kapazität, Performance. Und den gehen wir her und geben die quasi hoch als Storage Spaces. Das heißt, nichts anderes, wir virtualisieren quasi die Physik nach oben. Was wir damit virtualisieren meinen können, wir können natürlich auch überprovisionieren. Beispiel, ich habe hier 100 Tera und ich gebe zum Beispiel im Space 110. Und ich kann auch massiv mehr hochgeben. Das heißt, ich kann massiv überprovisionieren und im Bedarfsfall unten zustecken. Wie es andere Storage-Hersteller auch machen. Kann ich auch mischen, ist keine Möglichkeit, zeige ich nachher noch live. Obendrauf kommen dann die Workloads. Mit den Workloads ist zum Beispiel gemeint, ist ein Failover-Cluster, Hyper-V, NFS, Sie haben auch die Möglichkeit, NFS zu machen, 3.1 und 3.0 und 4.1. Das machen wir, damit wir unseren Challenger migrieren können. SMB Direct, erkläre ich nachher noch. Und SMB Multichannel. Und obendrauf haben wir dann die Workloads. Das kann ein File-Server sein, Hyper-V, wo auch auf das Konstrukt drauf zugreift. Das heißt, was ich vergessen habe zum Erklären, die ganze Intelligenz, wie man das Storage, das physikalische Storage handelt, macht das Betriebssystem. Da kommt vielleicht die meisten sehen NT Software Rate, wow, übel, oder? Wow, das ist wirklich übel. Da kann ich nur versichern, da sind ein paar Jahre dazwischen, Microsoft ist auch lernfähig, nicht immer, aber öfters. Ich kann Ihnen versichern, ich kann es jetzt nicht sagen, wird aufgenommen. Es ist sehr schnell. Ich werde jetzt was anderes sagen, aber das kann ich nicht sagen. Sehr schnell. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Wie sieht sowas im Enterprise-Umfeld aus? Ich habe da einen Hersteller genommen. Dann nehmen wir nicht meint, das ist so ein Pipifax-Zeugs, wo man da baut. Sondern das ist wirklich im Beta-Bereich, wo Sie bauen können. Und die Dinger, ohne dass ich den Hersteller abschätzig verwende, die Chassis hier, die sind dumm. Da ist kein RAID-Controller-Dings, das ist dumm. Redundantes Netzteil, redundante Anschlüsse werden nachher mit SAS-Controller, das sind zum Beispiel drei Nodes, kann ich direkt auf das Sashi drauf zugreifen. Im Enterprise-Umfeld würde ich hier drei Chassis bauen. Und dann sind wir auch noch folgendermaßen, wir sind dann auch Chassis-aware. Heißt, ein Chassis fällt auf und das ganze Ding ist noch per sich konsistent. Kann man via PowerShell-Commandlet definieren, damit er zum Beispiel sein Parity oder sein Mirror über das Chassis verteilt. Darum sind die Dinger zertifiziert, das müssen sie handeln können, da kann man das Ding ausstecken. Jede Komponente da drin kann kaputt gehen, ich kann sie rausziehen, das Ding ist per sich konsistent. Kennen wir heute, das haben sie vielleicht andere Namen, wo da drin stehen. Da ist einfach der Unterschied, dass andere Hersteller im Storage-Umfeld, ich formuliere es einmal so, die anderen sind vielleicht momentan nicht so motiviert, das zu machen. Warum? Ja, ich denke, das sieht jeder, das ist einiges günstiger, wie das, was man heute kauft. Das ist auch der Fokus dahin, in dem Bereich. Was wir da oben dran sehen, Networking, statt dass wir Gigabit, nehmen wir 10 Gigabit Switches, damit wir dann auch richtig Holz haben, aber es ist immer noch ein Faktor und günstiger wie andere Geschichten. Also ich zeige das noch. Das ist einmal das Beispiel, Sie kriegen das noch im Slide-Deck, das ist noch sehr genau detailliert. So, das, was ich erwähnt habe, MTTR, Meantime to Recovery. So, da ich erwähnt habe, wir machen ein Software Rate. Wow, das sind wieder die NTE-Zeiten. Ja? Aber, wenn man das mal guckt, Rebuild Throughput, 800 Megabyte pro Sekunde. Wir reden von einem Software Rate. Das ist schon ziemlich viel Holz. Oder Funktionalität mit Dual Parity. Ich hatte mal bei einem Kunden die Frage, könnt ihr auch, wenn zwei Disk kaputt sind, handeln? Ja, wir können. Ja, passiert nicht sehr oft, kann passieren, wir können es. Das sind so noch neue Funktionalitäten in R2. Oder man könnte sich, das ist mehr so eine Glaubensgeschichte, auch den Hotspur sparen. Ich stecke heute nicht mehr so das Thema. Aber man könnte das. Warum? Wir verwenden automatisch freie Kapazitäten vom freien Space. Das heißt, das Ding ist eben im System drin. Falls er ausfällt, kann das System so konfigurieren, dass er sagt, ich mache Hotspur. Also es ist massiv was gegangen. Also nicht mehr nur ein bisschen File-Server, sondern die ganze Intelligenz unten dran, wie wir das handeln. Und das kommt daher, da wir das selber nutzen und Storage ist ein Kostenfaktor bei uns, massiv. Oder jeder weiß, Hotmail und so weiter, kriege ich 25 GB, heute nicht mehr, aber 7, glaube ich, sind es gratis. Da kann man nicht natürlich die schönen großen Hersteller reinstellen. Da muss man das anders lösen. Und wir machen das über Software. Und warum eine Technologie, wo sich meiner Meinung nach die letzten 15 Jahre nicht so wirklich viel getan hat, Commodity machen und solche Technologien verwenden. Sachen wie zum Beispiel Deduplication. Jetzt habe ich erzählt, wir können Storage virtualisieren. Jetzt fällt aber die Geschichte mit Deduplizierung. Das heißt, wir sind heute in der Lage, Deduplication zu machen. Auch nichts Neues. Neu aber bei Microsoft, das was direkt können. Deduplizierung ist damit gemeint, wir sind in der Lage, Files zu deduplizieren. Das sind zum Beispiel klassisch VHD, kann VDMEK sein oder bis runter zum Home, zu meinem Home-Folder, My Documents. Oben lasse ich am meisten deduplizieren und unten am wenigsten. Was neu in R2 drin ist, habe jetzt dann explizit drin gesagt, wir sind in der Lage, virtuelle Maschinen, wo im Zugriff sind, VHD, VHDX online zu deduplizieren. Supportet das Szenario VDI. Ist schon ein bisschen was, oder? Dann kann ich hergehen, mache ein paar Terabyte SSD, kann ich mir noch leisten, habe, sage ich mal, 200.000, 300.000 IOPS und ich habe praktisch meine ganze Firma auf SSD laufen. Und eine Deduplizierungsrate, sage ich mal, grob so 80%. Das supportet. Technisch, wie die, was im Lab bauen wollen, geht es natürlich auf den Server. Ist nicht supported. Vorhergeschichte, Vorsession, Support gleich Unterstützung. Kann aber trotzdem sein, dass es funktioniert, ist aber nicht supported. Also hier massiv was gemacht, Deduplizierung. Zeige ich auch noch an der Live. Bevor Sie das machen, Deduplication ist ein Feature. Das können Sie auf einem Single-Server installieren. Mit der Aktivierung des Features bekommen Sie ein Tool mit, das nennt sich DTP-Eval. Mit DTP-Eval kann ich auf einen Share gehen und er rechnet mir raus, was die zu erwartenden Einsparungen sind. Das kommt ziemlich gut der Realität. Szenario, das sehen Sie an Windows 7 IE04. Das war ein Windows 7-Client bei mir. Bin ich mal hergegangen, habe mal DTP-Eval drüber laufen lassen. Ehrlich, braucht ein bisschen Zeit. Aber der spuckt mir dann nach einer gewissen Zeit raus. Da hast du 76 GB gehabt, 51 nachher, wenn es optimiert ist, 25 GB Einsparung. Das ist offline, Deduplizierung im Hintergrund. Ist schon ein bisschen was. Jetzt rechnen wir das mal höher, Enterprise. Sind ja noch ein paar Fränkli da hinten dran, wenn man das richtig macht. Einfach mal testen, bevor man es macht. Kann man auf jeden Share machen. Gut. Wie handelt man das Ganze im Bereich Tiering. So, das Problem ist heute, brauche ich Kapazität, auf der einen Seite brauche ich Performance. Da kommt Storage Tiering, auch nichts Neues. Aber, wie machen wir heute Tiere? Wir machen heute ein Zweitier. Kein Dreitier, kein Viertier, Zweitier. Einfacher Grund, wir haben oben SSD, Solid State Disk, Enterprise-Umfeld, SAS. Unten habe ich meine klassischen Harddisks. 10K, 12K, 15K Disk, 7,5, einfach die Disk. So, mit der Aktivierung vom Storage Tiering definiert er automatisch, welche Blöcke sind cold und welche Blöcke sind hot. Da kann man nicht eingreifen, das macht er automatisch. Und er definiert automatisch, welche Blöcke sind cold und welche sind hot. Das heißt, er schiebt am Anfang Blöcke, ich zeige dann später eine Demo, wo die Blöcke hin und her schiebt und vorher, nachher Results. Ist massiv. Das heißt, Daten oder Blöcke, wo er wenig IOPS hat, die schiebt er automatisch nach hinten in den Cold One. Und wenn er den IOPS hat, das heißt Zugriff, und ich mache jetzt eine massiv Transaktion, schiebt er die Blöcke automatisch von den HDs, von den klassischen Disk auf den SSD-Tier. Das ist es dann schon. Und wieder umgekehrt schiebt er so das durch. Ist neu in Windows Server 2012 R2, Storage Tiering. So, jetzt haben wir aber noch eins, was fehlt, um optimal Performance rauszubringen auf dem System. Write-Back-Cache. Write-Back-Cache, wir haben einen sogenannten Read-Cache schon in Server 2012 gehabt, aber kein Write-Back-Cache. Read-Cache, nehmen wir mal an, Sie machen einen 2.0-Cluster oder einen Single-Server, spielt keine Rolle, wird praktisch ungefähr 80% von Memory verwendet als Read-Cache. Der Write-Back-Cache funktioniert ein bisschen anders. Als Write-Back-Cache verwenden wir SSD. Das heißt vor allem, wir brechen dann die IOPS. Wenn Sie extreme IOPS-Anfragen haben, schreiben wir zuerst quasi immer in SSD. Und der verteilt das hinten um auf klassische Disk, die Schreibprozesse. Read ist nie das Problem, lesen wir aus dem Cache raus. Schreiben ist das Problem. Und daher gibt es quasi, eliminieren wir den Peak mit SSD. Hot Data, Cold Data, da machen wir jetzt das ganze Tiering plus das ganze Thema Write-Back-Cache. Ziemlich einfach integriert, auch im Clusterfall, weil quasi das immer im Zugriff ist. Einer weiß es, also das ist immer konsistent per sich. Das heißt, Sie können quasi SSD verwenden, ich zeige, wie einfach das geht. Und Sie können das auch noch, wenn Sie das möchten, via PowerShell natürlich konfigurieren. Jetzt habe ich mal so Überlegungen gemacht, habe ein cooles Slide dafür gefunden. Wie kann man sowas deployen oder was sind so die Gedanken darüber? Das sind so die Fragen, also ein kleines Beispiel. Da frage ich mich, ich brauche 16 Terabyte Kapazität und ich sollte, wäre schön, 180.000 IOPS haben. Wenn man das mal rechnet, so mit klassisch Disk, da zählt man schon ein bisschen was hoch. Für die, was vielleicht nicht sehen, das sind so, das sind für Berechnungsbeispiele, sind es 3 Terabyte SAS HDD-Disk und wir haben jetzt konservativ eingerechnet mit 150 IOPS. Könnte ein bisschen mehr sein, 200 vielleicht. Aber Rechenbeispiel, eine klassische physikalische Disk hat 150 IOPS. Da sind es auch konservativ gewesen bei dem Berechnungsbeispiel, 800 GB SAS, SSD, 50.000 IOPS. In der Zwischenzeit gibt es höhere Disk. Also ich habe im Consumer-Bereich zu Hause in meinem Datacenter 80.000 und die heben auch 80.000 IOPS. Also, Beispiel, wenn ich das mit klassischem Disk machen, only Hard Disk, würde ich quasi die Kapazitäten von 16 Terabyte, weil es ja 3 Disken sind, locker reichen, aber Performance far, far away. Da bin ich gerade mal, was sind es, 900 fehlen. Also da sind 179.000 IOPS fehlen noch. Also da da kann ich nicht noch meine Garagendatensender drauf laufen, dann mit 900 IOPS. Wenn ich das mit SSD mache, wäre cool, aber ich erreiche die Kapazitäten, die IOPS erreiche ich mit 4 SSDs, die 180, konservativ gerechnet, aber natürlich massiv Kapazität erreiche ich nicht. Da müsste ich einen Haufen SSD machen, aber dann reißt es mir den Preis hoch. Haben wir anders bei. Ideal ist natürlich, wenn man beides macht. Mix HD, SSD. Hohe Kapazität von der HD. Schau nicht wirklich was Neues. High Performance für SSD. Ich würde mal sagen, Best IOPS per Dollar. Schweizer Franken, Euro. Und da ist das kleine Beispiel. Wir haben mit den 6 Harddisks haben wir die Kapazitäten erreicht und die IOPS mit 4 SSDs. Also wir sind im Mixbereich bei 21,2 Terabyte, 200.009 IOPS, ungefähr 14.100 Dollar. Das sind jetzt nur mal die Disken gerechnet, noch nicht Chassis und dazu. Aber im Prinzip die Kapazität mit 200.000 IOPS, da kann man schon ein bisschen was machen, würde ich sagen. Das ist dann schon, das läuft dann schon ziemlich flott. Ja. Das ist das Beispiel. Ist nichts Neues. Ist wirklich nichts Neues. Einfach, dass der Unterschied ist, dass es Commodity ist und Sie können das mit einem Windows-Server selber bauen und bezahlbar bauen. Das ist der große Unterschied. Gut, jetzt kommt es eigentlich. Darf ich mal was zeigen? So. In mein Garagen-Data-Center folgendermaßen. Das ganze Management vom Server mache ich. Ich bin hier, wie gesagt, nicht auf dem File-Server selber, sondern bei meinem Remote-Client. Bin hier auf dem Server-Manager und habe mal einen Filter gesetzt auf meinen Server. Intelligenterweise heißt der Storage. Wenn ich dann auf Storage klicke, bekomme ich mal all die, sage ich mal, die Disks, wo ich hier drin habe. Die, wo ich installiert habe, welche Volumes ich habe. Das sind so die, wo ich wiedergebe. Braucht einen Augenblick. Sehe ich hier, ob was für ein Typ ist, Storage Spaces, ob es jetzt ATA, SCSI ist und so weiter. Im Storage Pool geht es einen kurzen Augenblick. Sehe ich dann meinen Storage Space. Und wenn ich dann zum Beispiel auf seinen Storage Space gehe, sehe ich zum Beispiel die physikalischen Disk, welche ich verwendet habe. Und hier das Augenmerk Mediatyp. SSD und HD. So, wie ich in der Garage habe jetzt gerade nicht unbedingt die Enterprise-Disks oder Disk-Subsysteme, kann das gut möglich sein, dass der Diener das SSD erkennt. Gibt es aber einen Trick. Und zwar, ich wechsle jetzt auf meinen Storage-Server. Und zwar, aufpassen, dass ich den richtigen Knopf drücke, Edit, kann man das Ganze schön mit PowerShell machen. Das heißt, obwohl die Disk nicht als SSD automatisch erkannt wird, gehe ich her und kann mir die trotzdem definieren, wenn ich den Pool erstelle. Das heißt, die nicht erkannte flagge ich dann automatisch als SSD. Und da kann ich dann einen richtigen Storage-Pool dann bauen, SSD und klassisch Disk. Wenn Sie Enterprise-Komponenten verwenden, wo zertifiziert sind, ist das kein Thema. Aber wenn man das mal schon in der Garage einmal zusammenbauen will, ist das natürlich eine Budgetfrage. Und dann kann man das so natürlich fixen. Aber nur, by the way, wenn Sie auch Storage-Spaces oder Pools bauen wollen, können Sie das Ganze vollautomatisiert über PowerShell erstellen. Hier ist ein Beispiel, wo ich gemacht habe. Ich wechsle wieder zurück. Und sage zum Beispiel, okay, Sie sehen schon, das ist schon ziemlich gut belegt. Ich habe hier mal Pools gemacht, definiert. Da, wo jetzt meine virtuellen Maschinen drauflaufen, ist ein Pool. Sieht man hier mit 6 Disk sind 3 SSD und 3 HD-Disk. Die ganze habe ich natürlich im Mirror. Da habe ich meine virtuellen Maschinen drauflaufen. Das ist natürlich für mich wichtig. Zum Rumspielen, was ich jetzt zeigen werde, habe ich noch ein bisschen Kapazitäten aufgespart. Habe ich einen notiert, Pool. Der besteht aus 3 physikalischen Terabyte-Disks, 2 Terabyte, Und hier habe ich eine mit 223 Gigabyte SSD. So, wie gehe ich her und baue mir jetzt quasi einen virtuellen Disk? So, geht der her, geht einen kurzen Augenblick, sagt, okay, Storage Pool. Sage, okay, ich wähle diesen Tiered Pool aus mit diesen vier Disks. Ich habe auch nicht mehr Platz, das ist ein kleiner Server, der ist bis oben voll mit Disk. Es gibt auch für die, wo zu Hause ein bisschen basteln, es gibt jetzt neu so 5,25 Zoll Einschübe, wo man 2,5 Zoll Disk reinbekommt. Und das performt ohne Ende. Klammer zu. Tiered Pool. Sage ich next. So, jetzt gebe ich dem Teil einen Namen. Sage ich, okay, VM01, 5. So, wenn der merkt, beziehungsweise er merkt es noch nicht, ich möchte aber einen Tiered Pool bauen, sage ich, okay, create tiers on virtual disk. Ja, natürlich, ich möchte meine SSD, wo ich bezahlt habe, auch nutzen. Da kann ich nur simple oder mirror machen. In diesem Fall nur simple. Zum mirror machen brauche ich Minimum 2, also sprich 4 Disk habe ich nicht. Sage ich mal simple. Provisioning kann ich auch noch fixed machen. Und dann sage ich next. So, jetzt geht der her, guckt mir, was habe ich noch auf meiner SSD frei. Oder liegen noch 10 GB rum, die schnappe ich mir doch. Und bei meinem HD-Tier, da liegen noch mal knapp 186 GB, die schnappe ich mir auch. Sage ich next. Dann sagt er, okay, du hast knapp 200 GB. Sage ich create. Und jetzt baut er mir automatisch, klar, ein simple tiered storage. Ohne Hochverfügbarkeit, sage ich close. Jetzt brauche ich noch ein Volume drauf. So, dann sage ich, okay, jetzt wähle ich das Volume aus. Das ist das, was ich der VM04, wo ich definiert habe. Jawohl, sage ich, sei es, mache ich alles. Der ist nicht unbedingt der schlaue Bezeichnung. Nehmen wir mal L. So, Sie mögen sich erinnern, ich habe doch was erzählt von NTFS, Resilient File System und so weiter. Ich sage jetzt VM04. Jetzt könnte ich auswählen Resilient oder NTFS. Wäre es jetzt ein großer File-Server, würde ich hier praktisch Resilient File System auswählen. Sagen wir, ich würde hier, keine Ahnung, 5, 6 Terabyte File-Server, würde ich Resilient File System auswählen. Wenn es ein klassischer File-Server ist. In dem Fall sage ich, okay, es ist ein NTFS. Warum? Ich möchte auch noch Deduplizierung zeigen. Weil im Moment, wenn ich Resilient File System, kann ich nicht deduplizieren. Geht im Moment noch nicht. Ich möchte aber deduplizieren, ich möchte es vor allem Ihnen zeigen. Da kommt dann automatisch Deduplication. Sage ich Next. So, jetzt wird es auch wieder ziemlich interessant. By Default Disabled. Das muss man einfach beim Storage Feature mit aktivieren, dass er dedupliziert. Habe ich Zeit? Ja, könnte ich eigentlich noch zeigen. Ich zeige das noch, ich habe ja richtig schön Zeit. Beispiel, wenn ich hergehe, ich mache jetzt einen Wink. Nein, dann muss ich das zumachen, gehe nicht, zeige es dann später. Ich kann es dann nachher Deduplizierung, Deduplication als in der Serverrolle Storage kann es hinzufügen. By Default ist Deduplication deaktiviert. Dann kommt es auch hier nicht im Menü drin. Ich habe es enabled. So, jetzt wird es interessant. Nehmen wir an, das wäre ein genereller File-Server. Dann würde ich sagen, okay, Deduplizierung. Ich würde sagen, ich möchte relativ oft deduziert haben, Files, wo älter sind wie ein Tag. Und dann kann ich noch sagen, wann er das machen sollte. Ich habe zwei Punkte, wo ich definieren kann. Einmal im Throughput Optimized, einmal ein Second Throughput Optimized. Und zum Beispiel sage ich bei mir zu Hause, zum Strom zu sparen, Sonntag und Samstag fahre ich die Server runter. Das ist meine Stromsparmaßnahme. Der Rest läuft, das ganze Ding soll er deduplizieren. Oder ich baue VDI. SSD, klassisch Disk, wäre doch ein richtiges Szenario. Dann sage ich, ich nehme VDI. Und da macht er Inline. Das heißt, obwohl die VHDX im Zugriff ist, und Sie haben ja mehrere hundert oder mehrere tausend, dann können Sie die hergehen und dedupliziert. Und die Deduplizierungsrate ist massiv. Performance gibt es auf der TechEd Europe, haben Sie es, glaube ich, gezeigt, ein Video. Da ist das Booten schneller von dedupliziert wie undedupliziert. Warum? Er muss weniger Daten übers Netzwerk schicken. Das würde ich mir ganz genau angucken, das Feature. Da kann man richtig Geld sparen. Und vor allem, dann macht VDI richtig Spaß. Heute ist die Spaßbremse in der Regel Storage-Kosten. VDI per se finde ich cool. Spaßbremse, Storage-Kosten, hier haben wir es, Heute kann ich Spaß haben, ich kann hier eine vernünftige Umgebung haben, ich will mir das wirklich mal angucken. Gut, sag Create und das war's schon. So einfach geht das eigentlich. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ja, lieber Microsoft-Kollege, ich habe aber noch mein SAN, ich habe noch irgendwas. Wenn ich noch Daten habe, wenn Sie sagen, okay, ich habe mein SAN, das ist logisch, das schmeißen wir auch nicht raus, wäre ökonomischer völliger Blödsinn. Was aber sein könnte, Sie können sagen, okay, ich habe meine Fiber-Adapter, stecke die rein und fange hier an zu managen. Weil Sie sagen, okay, ich nehme das an, ich gebe einfach die Daten hoch und kann quasi das Gleiche hier bauen. Also man kann auch ein Mischbetrieb, muss nicht unbedingt komplett SAS haben, kann man beides machen. Also das, was den Storage Space ist, nicht gebunden an SATA oder SAS. Da kann man beides machen. Kommerziell natürlich, wenn man sagt, ich baue was Neues, okay, in die Richtung würde das Sinn machen, aber es gibt sicher Gründe, warum es ein Mischbetrieb sein muss. Gut, das war so der Schnelldurchflug. Hier noch die Geschichte, jetzt war ich zu schnell. Storage Server. Na, ich gehe nochmal zurück auf den Server Manager. Ich gehe wieder zurück, sage All Servers. Jetzt möchte ich Ihnen das zeigen, wie man das aktiviert. Sage ich Storage. Entschuldigung, macht das eigentlich falsch. Ich sage Add Roles and Features. So muss man es machen. Klicke ich mir durch. Jetzt muss ich den Server auswählen. Jawohl, hat er schon gefunden. Sage ich Next. Und dann gibt es hier, das ist im Prinzip Server Roles and Features. Und hier hat es File, Server und Storage. Und hier ist Deduplication. Das muss aktiviert werden. Ich meine, das braucht nicht einmal einen Reboot. Denn ich stelle für Baustellenkollegen, diesen da eingeben, kann man die Rolle bzw. die Funktionalität nicht zufügen. Und dann kann auch Ihr Server Deduplication. Ziemlich einfach. So. Das war mal der eine Teil der Geschichte. Wo kommt jetzt der Sparteil zum Spiel? Das ist okay, das kann man gut bauen. Ja, für was? Jetzt habe ich das Zeugs. Wie muss ich es jetzt verwenden? Und jetzt gehen wir ein bisschen einen anderen Ansatz, wie wir das klassisch machen, dass ich klassische Loons provisioniere. Können wir auch, wir haben eine ISCASI-Möglichkeit. Aber in dem Weg, so wie wir die Story sehen, Hyper-V, SMB und so weiter, gehen wir in die Geschichte. SMB. Wenn ich das einmal in die Runde frage, das sind doch ein paar Leute, wo schon länger in der IT sind. SMB macht es auch immer, das ist so wie NTFS und NT-Zeiten. Das hat sich massiv geändert. Also das ist nicht vergleichbar mit SMB 2.1. Microsoft fährt die Strategie, dass wir Richtung SMB gehen. Es gehen jetzt interessanterweise auch andere Hersteller. Finde ich spannend. Wo ist jetzt der Vorteil? So, SMB, Server Message Block, das da ist 2.1. Gleiche Instanz, gleiche Konfiguration, gleiches Tool. Den Wert kriegen Sie heute raus, wenn Sie das mit dem Windows Server 2.8.2 machen. Das da, rechte Seite, Direct Attached Storage, Performance ist 100%. Das sind die 4315 TPCs, glaube ich. Ja. Und zwischendrin, ich würde das gerne ändern, das ist aber eine Grafik, habe ich 98% Performance. 98, ich verliere nur 2% übers Netzwerk. 2%. Das ist eigentlich gar nichts. 2%. Identische Server, identische Storage, anderes Protokoll, andere Software. Ja, was bringt mir das? Zum ein bisschen File-Server, macht das keinen Sinn. Haben wir natürlich weiter studiert. Ab Windows Server 2012 supporten wir SMB, sprich VHD und VHDX auf einem SMB-Share. Jetzt wird die Geschichte interessant. Kein Loon-Management mehr, Verzeichnis, Server, also die virtuellen Maschinen reinlegen, meine VDIs reinlegen, lege ich alles in Share und bekomme 98% der Performance, wie wenn ich es direct attached habe. SQL geht auch. SQL Server 2.8.2 sind quasi die Kundendaten, sage ich mal, also die Daten und ab 2012 ist inklusive Master Datenbank. denke, Workloads werden folgen, wo dann komplett auf SMB supported sind. Sie hören immer das Wort supported. Gehen tut wieder viel. Supported ist was anderes. Und da kommt die, da spielt dann auch die Musik und da kriegt man quasi die Performance hin und die großen Einsparungen. Ich habe auch immer interessante Diskussionen mit Kunden. Ja, das ist schon gut und recht, Microsoft. Aber ich habe Multi, ich muss redundant sein. Ich sage, ja, kein Problem. Ja, mit IP ist es aber eine Geschichte. Ich sage, nein, ist nicht. Wie machen wir das Ganze? Das SMB-Protokoll hat jetzt die Möglichkeit, sogenannte Fault Tolerance zu machen, Multi-Channel. Das Coole ist, ich muss nicht einmal was konfigurieren. Die einzige Konfiguration, wo ich mache, ich habe zwei unterschiedliche IP-Ranges. Moment, der Server ist dann mit zwei IP erreichbar? Ja, er ist. Das Szenario, Sie haben Beispiel, nennen Sie mal Enterprise-Komponenten, Garagenkomponenten, zwei 10 Gigabit-Switches, Channel 1, Channel 2, das Ding ist per se konsistent redundant. Das heißt, der komplette Weg kann ausfallen, das Ding ist immer noch online. Kennen wir, glaube ich, irgendwas im Storage-Umfeld, kostet ein paar Franken mehr. Das Beispiel, er versucht immer den Workload um die 50-50 zu handeln, damit er den Peak Size handeln kann. Bei 10 Gig, 50, 54 Gigabit, da kann man schon ziemlich viel drüber laden. Ich muss natürlich sparen zu Hause in der Garage. Ich fange her, bin hier gegangen und habe geteamt. Das heißt, ich nehme zwei Netzwerkkarten, team die zu einem IP-Range und blase mir so die Bandbreite aus. Ziemlich eine günstige Geschichte. Ich glaube, da habe ich eine Demo. Ja. So, 18 Minuten noch. Mein Garagenserver. Folgendermaßen, ich zeige das jetzt, könnte es jetzt wieder lokal zeigen. Das erste, so by the way, Local Server, die wir Windows Server kennen, kennen schon ein bisschen länger. Machen wir mal so Nick Teaming. Ich habe hier zwei Teams gemacht. Und das wirklich, da habe ich Kraut und Rüben zusammengeteamt. Unterschiedliche Adapter. Und das Coole ist, einen habe ich genannt, quasi ist mein normales LAN. Das ist jetzt, ich verwende hier das normale LAN. Ich müsste eigentlich vielleicht noch ein drittes haben. Und mein SMB-LAN. Das heißt, momentan habe ich ich habe drei Node-Cluster und da habe ich 17 Maschinen, wo auf den SMB-Share laufen. Und die greifen quasi redundant zu. Und zwar den unterschiedlichen IP-Ranges. Ich gehe da mal her. Zeig das. Open. Nee. Change Adapter Settings. Ich habe die hier VLAN. Das war genau das, was ich vorher gezeigt habe. Status. Status. Ja, nicht Disable drücken, dann habe ich das Problem. Sage ich Details. Details. Das heißt, die Server sind zur gleichen Zeit über unterschiedliche IP, über SMB3 und ich habe nur den Range definiert. Und so erreiche ich eine Hochverfügbarkeit. Zwei Switches, in der Garage sind es zwei Gigabit-Switches, zwei unterschiedliche Pfade, unterschiedliche Netzwerkkarten, die Komponenten können ausfallen, ich erreiche das trotzdem und kann parallel so meine Performance noch aufblasen. SMB 3.0 kann das, es gibt noch ein paar Enhancements im R2, die ich gleich erwähnen tue. Oder wie das Ganze funktioniert. So, wie machen wir es richtig? Also wenn wir dann schon die richtigen Frankel in die Hand nehmen. Gibt es eine Technologie, die nennt sich RDMA. Wem sagt RDMA irgendwas? Schon ein bisschen was, ja. RDMA ist ein Remote Direct Memory Access. Und das Beispiel ist hier, ich habe hier File Client, File Server, Netzwerkkarten zwischendrin und Sie sehen, da sind 9 Buffers, glaube ich, habe richtig erzählt. Jeder weiß, Buffer braucht Latency. Zeit. So, das Ganze, das ist so in meiner Garageninstallation, ich füge leider nicht über die netten Karten, kosten auch noch ein paar Franken, aber wenn Sie das Enterprise-Ready machen, können Sie heute, ich habe zum Beispiel, es gibt verschiedenste Adapter, machen wir folgendermaßen. Und zwar übergehen wir quasi die Buffers. Das heißt, wir bekommen hier Low Latency. Und SMB bzw. RDMA hat massiv weniger CPU-Belastung. Da sind wir im einstelligen Prozentbereich von der CPU. Ein Kollege hat einen Test gemacht, mehrere hunderttausend IOPS, 2% CPU. Der Rest macht die Karte. Also so reden wir nicht von Fiber-Channel oder so, da reden wir von Industrie-Netzwerkkarten. Ganz massiv. Bis 50, neu 54 Gigabit. Und die von Ihnen, wo schon länger dabei sind, wir können das über iWarp und InfiniBand. Und da ist ein mega cooler Artikel drin, wenn er Lust hat, dass er nach der Session dann ansehen kann. Ist ein wirklich sehr, sehr cooler Artikel, wie das Ganze gemessen hat. Da hat einen Verify Multi-Channels Working. Also sehr, sehr gut, ein mehrseitiger Artikel. Was auch noch wichtig ist, ich weiß, es ist keine Hyper-V-Session, kriegen Sie aber trotzdem von mir zu hören. Wo kann ich das einsetzen? Ich kaufe jetzt einmal so ein tolles Equipment und jetzt möchte ich auch die Performance haben. Live Migration over SMB. Vielleicht schon gesehen in der Hyper-V-Session. Gibt es IP, Replica, kann ich schon mal zeigen. Da gibt es, da ist es hier. TCP unkomprimiert. Compression geht auch mit der 0815-Karte und das ist SMB. Da brauche ich aber eine Karte mit RDMA. Und das sind die gleichen Einstellungen, Übertragungswerte. Da geht es von über Minute bis unter 10 Sekunden. Das heißt, die Migration macht dann so. Ich adaptiere die neue Adapter. Wenn Sie heute neue Netzwerkadapter kaufen, sind die Funktionalitäten nicht drin. Firmware updaten, einstellen und dann haben Sie auch den RDMA-Support. Also das geht wirklich massiv, massiv schneller. Wo sind die Verbesserungen im SMB Direct? Wir haben SMB mit 2012 und da haben wir, scheinbar hat es doch noch, war schon ziemlich cool, aber scheinbar hat es noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten gegeben und zwar sind wir hergegangen und haben jetzt die Möglichkeit, wenn Sie 8K IOPS, also so Random IOPS, haben wir von 300.000 IOPS auf 450.000 IOPS auf dem gleichen Interface, nur mit der Softwareänderung, dass wir von 2012 auf R2 gegangen sind. Also sie haben da massiv was am Protokoll geschraubt. Und vor allem auch so Geschichten wie, dass sie die Effizienz im OLTB-Bereich oder Optimizer 40 oder 56 Gigabit InfiniBand Improvements gemacht wurde. Also massiv. Auch das ganze Thema, wo ich heute erwähnt habe, Scale-Out-File-Server, genauso mit sowas baue ich das. Das heißt, in dem ersten Slide, wo ich gezeigt habe, mit dem Chassis, redundant per se, Cluster, nennen wir dann nachher einen sogenannten Scale-Out-File-Server-Cluster. Das Beispiel hier, was wir auch noch gemacht haben, wenn man zum Beispiel, habe ich jetzt nicht erklärt, sogenannte Cluster-Shared-Volumes haben, haben wir in der Vergangenheit noch Optimierungspotenzial gehabt. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu handeln. Die SMB-Connection wird nicht mehr per Server gehandelt, sondern per Share. Also das ist neu im Protokoll darin. Und zum Beispiel verhindert unnötiges Redirection-Traffic, wenn ich den Cluster noch gebaut habe. Also vor allem, wenn Sie den Block-Based machen mit CSV, mit Cluster-Shared-Volume, macht das hier natürlich massiv Sinn im ganzen Bereich mit den Verbesserungen, wo wir haben. Gut, darf ich noch was zeigen? File Copy. So, close, nicht den falschen Knopf drücken, sonst schieße ich mir hier noch ab. Also, erstes Beispiel, wo ich zeige, Windows 8.1 Client, Storage, ich habe genug Zeit. Zeigt das folgendermaßen, gehe hier auf meinen Server. Das ist das Laufwerk G, das ist der Share und da liegen quasi die Maschinen drauf. Ich zeige es im Hyper-V-Umfeld, das ist mein 3-Node-Cluster, zeigt das schnell hier. Habe ich mir zu Hause einen 3-Node-Cluster gebastelt. Das sind die Nodes drauf, sieht man drei Nodes, da sind die Rollen drauf. Und die Maschinen, die laufen praktisch alle, sind Clients und Server drauf, Kraut und Rüben, bunt gemischt, sind glaube ich, in der Zwischenzeit sind es 18, die laufen alle auf den Share. Das ist genau auf diesem Share, sind genau die gleichen Maschinen, wo im Zugriff sind. Das heißt, alles läuft über SMB. Das heißt nicht Blockbase, sondern alles über SMB. So. Jetzt, was ich zur Demo zeige, ist folgendermaßen. Was wir auch implementiert haben, ich nehme zum Beispiel mir ein größeres Image hier, sind 33, 31 Gigabyte, sage ich Copy. Ich bin auch immer noch im gleichen Server, ich muss das hier machen, sonst bescheiße ich hier. Ich nehme hier eine Disk, wo bin ich? Ja, Virtual Hard Disk, sage ich, okay, Copy. Was ich jetzt mache, ist folgendermaßen, ich habe hier einen File, da, gleicher Server, sage Paste. So, da kopiert man das Ganze. In der Zwischenzeit sage ich Task Manager, sage ich Performance. Ich versuche, ob das funktioniert. Ctrl-I. Nein. Was fällt hier auf? Er macht faktisch gar nichts. Die RDP, die paar Bytes, wo er rüber schiebt, das ist meine RDP-Session. Im Hintergrund schiebe ich 180 Megabyte rüber übers Netz. Das ist SMB. Das Enterprise-Umfeld nennt sich das Feature ODX. Ähnlich. Das ist hier eine SMB-Implementierung. Das heißt, ich habe null Impact quasi auf dem Ziel. Das heißt, wenn ich von einem, was ja die meisten Kunden ja machen, sagen, oder benutze, ich kopiere hier von A nach B und da geht er über das Netzwerk kehren und das Zeug ist elends langsam. Wenn er das eben gleich im Server macht, kopiert das innerhalb vom Server, ich habe keine Netzwerkbelastung gemacht. So. Wenn man das noch schneller als Storage hat, geht das wunderbar. Stopp hier. Das ist eine Geschichte. So, zweite Geschichte. Die letzte Geschichte, glaube ich. Habe ich hier noch einen Client, wo ich einen IOPS-Test gemacht habe. Und zwar habe ich hier für meine, ich mache auch noch ab und zu SCCM-Demos, habe ich noch einen Windows 7 Client. Ich habe wirklich so Kraut und Rüben. Dieser Windows 7 Client, gehe wieder zurück auf diesen Node, der sollte hier, ja, Settings ist dieser Client, Settings, Storage sieht man, läuft auf diesem Share, auf diesem Verzeichnis, wo wir vorher gezeigt haben. So. Was ich jetzt gemacht habe, Sie mögen sich erinnern, ich habe etwas von Tiered Storage erwähnt, kann ich nochmal schnell zeigen. Ich gehe wieder zurück, sage hier Storage, sage hier Pool. Das Ganze läuft auf diesem Tiered Pool 3. Nein, Entschuldigung, auf den Tiered Pool, diesen hier. So, soll ich warten. So. Jetzt, das Ganze läuft auf diesem Pool. Sie sehen, das sind diese sechs Disks. Sie sehen, das ist mirrored, beziehungsweise ist es mirrored, ja. Es ist tiered und es hat Write Back Cache. Was ich dann gemacht habe, war SQL IOP. So, jetzt versuche ich es nochmal. Zu Hause hat das schön funktioniert. Nein. Lasst er mich nicht. Ich hoffe, Sie sehen es. Ja, machen wir es anders. Damit man es da sieht. A few. Nein. Font. Machen wir es ein bisschen größer. Zu groß. Machen wir es wieder ein bisschen kleiner. Ja, machen wir es 18. Ne? Okay. Also, was eigentlich interessant ist, SQLIO ist bei uns, SQLIOPS ist ein Tülchen, kann man bei uns runterladen. Das kann man quasi IOPS-Test machen. Direkt, was ich gemacht habe, ist aus der virtuellen Maschine runter auf die C-Partition. Also quasi auf die C, ist natürlich physikalisch bei mir jetzt der Server. Was bekomme ich hier raus? Das sind so knapp 120 Megabyte Lesen-Schreiben. und knapp 2000 IOPS, so mit Cash und so ist das ganz okay. Jetzt habe ich den Test ein zweites Mal gestartet. Ich habe das dann getauft, das Ergebnis Cold Hot. Da sieht man dann, hat das schon Faktor 3. Das bedeutet, er hat ungefähr 4795 IOPS und bei ungefähr 300 Megabyte Lesen und Schreiben gemacht. Wäre schon ganz ordentlich. Und dann am Schluss ist er am Schluss ganz in SSD, sind die letzten Blöcke, das sind, dazwischen sind ein paar Minuten gewesen, da hat er ungefähr 26.000 IOPS und knapp 1600 Megabyte Lesen und Schreiben. Das sind mehrere SSD gewesen, da bekommen wir auch die Performance hin. Also das ist das, was Sie mit, sage ich mal, mit einem Standard-Windows-Server, wenn Sie den richtig bauen, heute rausbekommen. Das ist wirklich Enterprise-Ready-Storage. Das Einzige, wo noch fehlt, ist das Ganze, ob wir das jetzt synchronisieren können oder nicht. Das kommt immer so die Frage, im Falle eines Desasters haben wir quasi einen Mirror, haben wir nicht. Unser Ansatz ist in diesem Fall einmal die Applikation, sprich SQL Server, rüber replizieren, Exchange rüber replizieren, Hyper-V Replica. Und momentan haben wir den Wert von 30 Sekunden. Das heißt, wir können von einem zum anderen ohne Shared Storage in 30 Sekunden rüber replizieren. Kann ich da noch schnell zeigen. Und ich denke, wir arbeiten ziemlich eifrig dann, dass man das vielleicht einmal runterbekommt. Ich sage mal, Settings, da habe ich Hyper-V-Replica eingerichtet, Replication, da habe ich es dann eingestellt, sieht man leider nicht, 15 sind es 30 Sekunden. Für die meisten Workloads sollte das genügen, dass ich im 30 Sekunden Abstand rüber repliziere. Also das ist unser Ansatz, also von Performance her, Redundanz her, Geschwindigkeit ist kein Thema, das Einzige, wo Sie vielleicht noch ein anderes Storage brauchen, sage ich mal, ist, wenn Sie sagen, ich brauche unbedingt einen Spiegel, das macht Sinn. Ich sage, wir sind heute ziemliches gut Stück näher. Für die meisten Workloads denke ich lange, das Einsparpotenzial ist enorm. Die Performance ist berauschend. Also wir haben einen Reference Case, kann ich leider noch nicht nennen, wo dann wirklich in Produktion ist. Also da kann man wirklich eines damit machen. Am Schluss habe ich noch ein Slide. Soll nicht vollumfänglich sein, das ist das, was ich von der TechEd habe. Das sind eine dieser Partner, wo zertifizierte Storages bauen. Sie werden sich wundern, dass vermutlich nicht Ihr Preferred Storage Vendor drauf, aus den logischen Gründen vermutlich, sind vermutlich andere, die können in der Regel nur gewinnen, weil die sind im anderen Business nicht drin. Das muss man sich auch bewusst sein. Die zum Beispiel, wo sind die da? Das ist das, was ich vorher gezeigt habe, ganz außen rechts. Denen geht es ziemlich gut, die haben massive Aufträge. Das adaptiert sich zum Beispiel in Amerika viel schneller wie in Europa, weil die wesentlich kostensensitiver sind. Auch Fujitsu ist jetzt in dem Bereich. Da kommen sicher noch einige dazu. Ich denke, lassen Sie das mal durch den Kopf durchgehen. Vielleicht sehen Sie irgendwo den Bedarf, wo man so etwas optimieren könnte oder für das nächste Budget. Wenn Sie sonst noch Fragen haben, kommen wir auch gerne mal vorbei. Kann man das nochmal tiefer diskutieren. Ja, das wäre so der Schluss von meiner Präsentation und ja.